Morgen zusammen. Was ist der bekannteste Vers in der Bibel? Man hat es gesehen manchmal bei den Fußball-Weltmeisterschaften. Nicht jeder ist Fußball begeistert, aber die Fußball-Weltmeisterschaften, die schaue ich schon an. Und manche Fußballer am Ende vom Spiel kommt das T-Shirt runter und dann ist darunter ein weißes Shirt. Dann steht drauf Johannes 3,16. John 3,16. Und darüber möchte ich heute predigen. Gottes Liebe will ewige Rettung und ewiges Leben. Johannes 3,16 bis 21. Die bekanntesten Verse der Bibel. Denn diese Verse fassen die Botschaft der Bibel so perfekt zusammen, dass mit wenigen Worten erklärt wird, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Lass uns den Text lesen, Johannes 3, 16 bis 21. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt kommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasse das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Mein erster Punkt, Gott wollte das Schlimmste verhindern. Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16 spricht davon, dass Menschen verloren gehen können. Damit fängt alles an. Wir sind nach Epheser 2, sagt die Bibel, tot in Übertretungen und Sünden. Unser größtes Problem ist unsere Schuld und Sünde. Viele Menschen wollen das nicht wahrhaben, aber es stimmt, wir sind elende Sünder. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht sündigen, an dem ich nicht sündige. Stolz und Hochmut ist die schlimmste Sünde, die es gibt. Die Ursünde Satans. Wie oft überheben wir uns über andere? In Gedanken, in Worten. Wie oft schauen wir auf andere Menschen herunter? Wie oft sagen wir nicht die Wahrheit? Wie oft heucheln wir und verkaufen uns besser, als wir sind? Wie oft achten wir nur auf unseren eigenen Vorteil? Wie oft lechzen wir danach, von anderen bewundert zu werden? Und wir verstecken unsere eigenen Schwächen und Probleme. Wie oft dienen wir dem Gott des Reichtums oder des Genusses oder der eigenen Bequemlichkeit? Wie oft lieben wir diese Welt mehr als Gott? Deshalb sagt 1. Johannes 1,8, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir lügen. Und wenn du jetzt immer noch nicht einsiehst, dass du ein Sünder bist, dann schau dir Jakobus 2, Vers 10 an. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Wenn du ein einziges Gebot überschreitest, dann bist du ganz schuldig. Deshalb sind wir alle ganz schuldig. Egal wie wir uns selber sehen, egal was wir über unser eigenes Leben denken, wir sind alle ganz schuldig vor Gott, weil wir seine Gebote ignoriert haben, nicht gehalten haben. Und was ist die Folge davon? Römer 6, Vers 23. Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Der Lohn und die Folge unserer Sünde ist der Tod. Und wenn hier vom Tod die Rede ist, dann geht es um den ewigen Tod in der Verdammnis und Hölle. Denn Gott wird alle Menschen richten und zur Rechenschaft ziehen. Wir lesen das in Offenbarung 20, Vers 12 und auch Vers 15, wo es um das jüngste Gericht geht. Das letzte Gericht ganz am Ende. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und dann Vers 15, und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Im Buch des Lebens stehen nur die Menschen, die Vergebung ihrer Schuld haben und die zu Jesus gehören. Alle anderen Menschen landen im feurigen Pfuhl. Alle anderen Menschen gehen für immer verloren. Und Gott will nicht, dass alle Menschen verloren gehen. Deshalb redet Johannes 3,16 davon, also, oder so sehr hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es geht darum, nicht verloren zu gehen. Es geht darum, dass wir wegen unserer Sünde nicht in die Hölle und in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Deshalb brauchen wir Vergebung unserer Schuld. Deshalb brauchen wir jemand, der unsere Schuld trägt und auf sich nimmt. Wenn wir das nicht haben, dann gibt es keine Rettung für uns Menschen. Deshalb ist die wichtigste Frage, die wir einem Menschen stellen können: Hast du Vergebung deiner Schuld? Hast du jemand, der für deine Schuld bezahlt? Denn wir brauchen Vergebung. Wir alle brauchen Vergebung. Wir brauchen jemand, der bereit ist, unsere Schuld zu tragen. Denn wir können es selber nicht tragen. Denn nach Jesaja 64,4 ist unsere eigene Gerechtigkeit, der alte Luther sagt, wie ein unflätig Kleid, wie ein schmutziges Kleid. Vollkommen wertlos und unbrauchbar. Egal wie gut wir uns einschätzen, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir können das, was wir an Schuld und Sünde auf uns geladen haben, nie wieder gut machen. Gott wusste das. Gott kannte unsere Verlorenheit. Gott war schon immer klar, dass wir ohne Vergebung in der Hölle enden. Und was tut Gott? Was macht er aus der Tatsache, dass wir täglich seine Gebote übertreten und ihn ignorieren, gegen seinen Willen handeln? Was macht Gott daraus? Was hättest du gemacht, wenn deine Geschöpfe dir keinerlei Dankbarkeit und Ehrfurcht entgegenbringen? Denn eigentlich geschieht es uns recht, dass wir aufgrund unserer Sünde in der Hölle und am Ende in den feurigen Pfuhl kommen. Keiner von uns hätte für Menschen, die so böse, so undankbar, so lieblos, so ohne Ehrfurcht und abgrundtief sündig sind, irgendetwas getan. Aber Gott startet einen Rettungsplan. Gott lässt sich von unserem Verhalten nicht abbringen, uns zu helfen. Nachvollziehbar ist das nicht. Verständlich ist das nicht. Aber Gottes Liebe lässt sich einfach mit menschlichen Worten nicht erklären. Gott liebt dich, obwohl es an dir nichts gibt, was liebenswert wäre. Deshalb beginnt Johannes 3,16 mit dem Wort also, oder so sehr hat Gott die Welt geliebet. Warum diese Liebe so groß ist, verstehen wir nicht. Aber Gottes Liebe ist größer, als wir es mit unseren Gedanken jemals erfassen können. Und dann gibt Gott seinen eingeborenen Sohn. Das ist der einzige direkt vom Vater geborene Sohn. Das ist der Sohn, der direkt vom Vater kommt und unmittelbar zum Vater gehört. Ihr wisst ja, wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Aber der eingeborene Sohn ist der einzige, der direkt vom Vater kommt. Und er reißt sich seinen Sohn vom Herzen und schickt ihn aus der Herrlichkeit seines Himmels in den Schmutz unserer Schuld und Sünde. Und wie reagieren wir Menschen auf diese unfassbare Liebe Gottes? Uns gefällt es nicht, dass Gott seinen Sohn schickt. Wir wollen uns nicht helfen lassen. Wir erkennen die Liebe Gottes nicht. Wir verstehen nicht, was für eine unglaubliche Erniedrigung und göttliche Liebe hinter dem Kommen Jesu steckt. Und so lehnen wir Jesus ab und wir kreuzigen ihn. Wir sind blind für unsere eigene Verlorenheit und Sünde. Und so stirbt Jesus und er vergießt sein Blut für uns und unsere Sünde. Er bezahlt mit seinem Leben für alles, was wir falsch gemacht haben. Jesus stirbt aus Liebe zu dir, als wir noch Sünder waren. Jesaja 53, Vers 5. Aber er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus kommt und Jesus stirbt für deine und meine Schuld. Jesus vergießt sein Blut für dich und mich. Und er bietet heute jedem Menschen an, dass er bereit ist, alle deine Sünde auf sich zu nehmen. Wir Christen haben das so oft gehört, dass wir gar nicht mehr so richtig verstehen, wie hoffnungslos verloren wir wären, wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre, unsere Schuld zu tragen. Aber er hat es getan. Er hat nach 1. Petrus 2,14 unsere Sünde an seinem Leibe auf dem Holz am Kreuz getragen und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Buße tun über unsere Sünde und Jesus annehmen. Und Buße tun heißt Sünde bekennen, Jesus um Vergebung bitten. 1. Johannes 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und dann, wenn wir Jesus gesagt haben, dass er uns vergeben soll, dass wir unsere Sünde bereuen, dann laden wir Jesus ein, in unser Leben zu kommen. Wir nehmen ihn an. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wer Jesus angenommen hat, der ist ein Kind Gottes. Der hat ewiges Leben. Diese Botschaft wird in Johannes 3, 16 wunderbar zusammengefasst. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wer Jesus annimmt, an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Der bekommt den Heiligen Geist, der gehört für immer zur Familie der Kinder Gottes. Wer Jesus annimmt, der hat einen Platz im Himmel. Und den kann niemand mehr aus der Hand Gottes reißen. Und wenn jemand hier ist, der sich nicht sicher ist, ob er diese Entscheidung wirklich getroffen hat, der kommt zu Jesus. Gerne bete ich mit euch, denn Jesus wird niemand hinausstoßen. Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Einzige, was er braucht, ist ehrliche Leute. Aber ohne eine klare Entscheidung für ein Leben mit Jesus gehören wir nicht dazu. Ohne Buße, ohne diese Demütigung, ohne die Bereitschaft, mich zu demütigen, Gott um Vergebung zu bitten, sind wir keine Kinder Gottes. Dann sind wir verloren. Wie Johannes 3, 16 sagt. Dann sind wir verloren. Dann gehen wir, wie alle anderen Menschen, in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Angebot Gottes verstehen und annehmen. Dann Johannes 3,17, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Gott will, dass du selig wirst. Er will deine Erlösung und deine Errettung. Er liebt dich mehr, als du es jemand begreifen kannst. Und er ist bereit, dir wirklich alle Schuld zu vergeben. Egal, was wir getan haben. Egal, was wir ausgefressen haben. Er erwartet keine Leistung von dir. Er erwartet keine guten Werke, keine Geldbeträge. Er nimmt dich so an, wie du bist, mit allem Schmutz, aller Schuld und allem Versagen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist die demütige Bitte um Vergebung deiner Schuld. Ohne Buße geht es nicht. Wer nicht bereit ist, um Vergebung seiner Schuld zu bitten, weil er zu stolz ist, der bekommt keine Vergebung. Es gibt nur Freiwillige im Himmel. Im Himmel gibt es nur Menschen, die bereit waren, sich vor Gott zu demütigen. Ohne die Bitte um Vergebung bleibst du für alle Ewigkeit verloren. Wer nicht bereit ist, Jesus anzunehmen, den wird Gott richten müssen. Und wenn Jesus das nächste Mal auf diese Erde kommt, dann kommt er, um diese Welt zu richten. Und am Ende vom tausendjährigen Reich wird Jesus im jüngsten Gericht alle Menschen richten. Und wer da nicht im Buch des Lebens steht und Vergebung hat, der ist für immer verdammt, für immer verloren. Und dann geht es weiter, mein zweiter Punkt. Jeder Mensch ist für seine Ewigkeit selber verantwortlich. Johannes 3,18. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Habt ihr gehört? Der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Sünde haben wir alle. Aber wir haben nicht alle Vergebung unserer Sünde. Vergebung hat nur, wer an Jesus glaubt und ihn angenommen hat. Vergebung hat nur, wer über seiner Sünde Buße tut. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Der wird nicht gerichtet. Und wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. So einfach ist das. Entweder glaubst du oder du glaubst nicht. Und dann bist du entweder schon vor Gott gerichtet, von Gott gerichtet, oder du bist nicht gerichtet. Mit deiner unvergebenen Sünde sprichst du dir selber das Urteil. Wer keine Vergebung hat, geht ganz sicher in die Hölle. Die Vorstellung, dass wir uns vor Gott verteidigen könnten, ist vollkommen absurd und abwegig. Wenn wir vor Gott erscheinen, dann werden wir von der Größe und Allmacht Gottes erzittern. Wir werden es nicht wagen, auch nur eine Frage zu stellen. Wir werden verstummen. Alle Spötter werden sich auf die Zunge beißen, sofort erkennen, dass sie schuldig sind. Hiob 9, Vers 2. Ja, ich weiß fast wohl, dass also ist, dass ein Mensch nicht rechtfertig bestehen mag gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu hadern oder zu streiten, so kann er auf tausend nicht eins antworten. Wenn wir vor Gott stehen, dann werden nicht wir Gott die Fragen stellen, sondern er wird uns die Fragen stellen. Und du wirst auf tausend Fragen keine Antwort haben. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wenn du vor Gott stehst, dann bist du entweder schon gerichtet, weil du keine Vergebung hast, oder du wirst nicht gerichtet, weil du zu Jesus gehörst. Entweder bist du verdammt, weil du nicht an Jesus glaubst, oder du bist nicht verdammt, weil du ein Kind Gottes bist. Denn jeder, der schuldig ist und vor Gericht kommt, der weiß eigentlich im Voraus, dass man ihn verurteilen wird. Leider werden ja in unserer Welt nicht immer die Schuldigen auch schuldig gesprochen. Aber bei Gott ist es anders. Gottes Urteil, Gottes Rechtsprechung ist über jeden Zweifel und jeden Irrtum erhaben. Gottes Urteil ist immer gerecht, entspricht immer der Wahrheit. Deshalb ist es so wichtig, Vergebung der Schuld zu haben und an Jesus zu glauben. Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Habt ihr das gehört? Der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Gottes Zorn bleibt über den Menschen, die nicht bereit waren, sich vor Gott zu demütigen und um Vergebung ihrer Sünde zu bitten. Und deshalb muss sich jeder fragen, ob er das getan hat. Hast du Jesus um Vergebung deiner Schuld gebeten? Hast du ihn eingeladen, in dein Leben zu kommen? Er hat alles für dich getan und wartet auf deine Antwort. So gerne würde er dir ewiges Leben geben. Aber es liegt daran, ob du bereit bist, deinen Stolz zu begraben und dich zu demütigen und um Vergebung deiner Schuld zu bitten. Deshalb ist jeder für seine Ewigkeit selber verantwortlich. Drittens, Sünde macht blind für die Wahrheit. Johannes 3,19, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt kommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Es ist eigentlich nicht zu fassen, dass Jesus auf diese Erde kam und für uns starb und alle Sünde auf sich genommen hat und die Menschen lehnen das ab. Die Menschen verstehen es nicht. Die Menschen sind blind für das, was Jesus am Kreuz getan hat, aus Liebe. Was Jesus ihnen sagen möchte, woher kommt das? Jesus, das Licht der Welt, deckt das auf, was in der Welt schief läuft. Jesus, das Licht der Welt, zeigt, was richtig und falsch ist. Jesus, das Licht, zeigt den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Und Jesus hat nur Interesse an der Wahrheit und niemals an der Lüge und an allem, was falsch und böse ist. Und das gefällt der Welt nicht. Denn diese Welt will die Wahrheit nicht hören. Diese Welt will mit der Sünde nicht brechen. Denn, was steht hier, sie liebt die Finsternis mehr als das Licht. Warum? Weil ihre Werke böse sind. Sie sind blind für die Wahrheit. Sie können nicht begreifen, dass sie sich selber zerstören, wenn sie ohne Jesus leben. Römer 1, Vers 21, die, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepreiset als einen Gott noch Gedanke, sondern sind in ihrem Dichten eitel worden. Also in ihrem Denken stolz, hochmütig geworden. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Menschen ohne Gott sind in ihrem Denken verfinstert. Das verhindert, dass das Licht durchkommt. Sie sind unbeständig. Sie setzen in ihrem Leben auf die falschen Prioritäten. Und anstatt ins Licht zu kommen, bleiben sie im Dunkeln. Und die Frage ist, woher das kommt. Jesus sagte Folgendes zu den schriftgelehrten Pharisäern, die sich vorgenommen hatten, ihn zu töten, in Johannes 8, Vers 44. Er sagt zu ihnen, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang an. Und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber die Lügen redet, der redet von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubet ihr mir nicht. Hier steht es, der Teufel, der Vater der Lüge, verblendet die Menschen, dass sie die Wahrheit nicht sehen können. Der Satan hat nur ein Ziel. Er ist ein Mörder von Anfang an. Er ist ein Blender, ein Lügner. Und die allermeisten Menschen fallen auf ihn herein. Deshalb sagt Johannes schon am Anfang des Johannesevangeliums in Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Der Mensch, der in der Finsternis ohne Gott unter der Herrschaft Satans lebt, begreift einfach nicht, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Und dann versucht Johannes, diese Blindheit der Welt für das großartige Angebot Gottes noch einmal zu unterstreichen. Und er erklärt uns, indem er sagt, Johannes 3,20, wer Arges tut, der hasse das Licht und kommt nicht an das Licht, auf das seine Werke nicht gestraft werden. Der Mensch ohne Gott hat nur ein Ziel. Er will alles relativieren. Er will auf keinen Fall die Dinge beim Namen nennen. Fehler werden heruntergespült. Sünde ist nicht so schlimm. Notlügen sind erlaubt. Schlecht reden über andere wird als Anteilnahme entschuldigt. Maßstäbe, die man an andere angelegt hat, gelten für einen selber nicht. Jeder Mensch meint es doch gut. Begriffe wie Verdammnis und Hölle werden nicht mehr verwendet. Und alles, was nicht richtig ist, wird totgeschwiegen und verdrängt. Darin steckt nur einer, der Satan, der die Menschen verführt, der das Ziel hat, möglichst viele Menschen mit sich in die Hölle zu nehmen. Deshalb warnt die Bibel schon in Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Warum weh denen? Weil hinter aller Relativierung von Gut und Böse immer der Satan steckt. Wer Sünde tut, der hasst das Licht und der hasst die Wahrheit. Und anstatt dass Menschen über ihre Sünde Buße tun und zu Jesus kommen, erfinden sie alle möglichen Religionen und Regeln, um sich selber den Weg in den Himmel zu bahnen, mit eigener Leistung. Menschen gehen lieber in die Hölle, weil sie stolz und selbstgerecht sind, als dass sie sich vor Gott demütigen, ihr Versagen zugeben, Buße tun und um Vergebung bitten. Wenn Menschen wirklich keine Sünde hätten, dann hätten sie auch kein Problem, in das Licht Gottes zu kommen. Aber weil jeder ganz genau weiß, dass er vieles getan hat, was nicht richtig ist, deshalb hasst er das Licht und lehnt alles ab, was mit Gott und Jesus zu tun hat. Das Licht Jesus scheuen nur Menschen, die wirklich schuldig sind. Die Ablehnung von Jesus, der das Licht der Welt ist, liegt nur daran, dass Menschen nicht bereit sind, ehrlich sich mit ihrer Schuld und Sünde auseinanderzusetzen. Und so bleiben sie blind für die Wahrheit, und so haben sie keine Möglichkeit, dem Gericht Gottes zu entgehen, der sie für ihre Sünde strafen und verdammen wird. Viertens und letztens, leben im Licht und im Willen Gottes. Der letzte Vers für heute, Johannes 3,21. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Wer ehrlich und wahrhaftig zu sich selber ist, der muss zwangsläufig erkennen, dass er Jesus braucht. Wer die Wahrheit tun möchte, der kommt am Licht und an Jesus niemals vorbei. Und wenn du zu Jesus kommst, dann werden deine Werke offenbar. Denn im Licht Jesu erschrickst du vor deiner Schuld und Sünde. Und dann kannst du nicht anders als Buße tun und Jesus annehmen. Deshalb sagt Jesus schon am Anfang in unserem Kapitel Johannes 3,3, Jesus antwortet und sprach zu ihm, zum Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen, nicht einmal sehen. Jeder Mensch muss von Neuem geboren werden. Jeder Mensch muss sich zu Jesus bekehren. Nur dann wird er ein neuer Mensch. Nur dann wird er eine neue Kreatur. Die Bibel spricht von einer neuen Schöpfung. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wer zu Jesus kommt, der bekommt Vergebung seiner Schuld und der bekommt den Geist Gottes und ein neues Leben. Und dieses neue Leben ist mit dem alten Leben nicht zu vergleichen. Wer sich noch nicht zu Jesus bekehrt hat, der hat keine Ahnung, wovon ich rede. Wir können das auch nicht erklären, wenn du es nicht selber erlebt hast. Denn Jesus verändert uns durch seinen Geist von innen heraus. Und dann wird in unserem Leben die Frucht des Geistes sichtbar. Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Diese Frucht schafft Jesus in uns, wenn wir ihm Raum geben. Wenn wir unseren inneren geistlichen Menschen nicht verhungern lassen. Und wie lassen wir ihn nicht verhungern? Indem wir Bibel lesen, beten, Zeugnis geben, die Gemeinde Jesu nicht verlassen. Die Frucht des Geistes macht aus uns reiche Menschen. Menschen, die einen inneren Frieden und eine Kraft haben, die wir sonst nirgends finden. Und dieses Leben im Geist führt auch dazu, dass wir Werke tun, die in Gott und für Gott getan sind. So wie wir es gerade in Johannes 3, 21 gelesen haben. Dass wir Werke tun, die für Gott getan sind. Wir leben ein Leben im Auftrag Gottes. Ein Leben für Gott hier auf dieser Erde. Denn Gott hat einen Plan mit uns. Gott möchte nicht nur, dass du Luft verbrauchst und Nahrung verbrauchst. Er hat einen Plan. Er möchte mit dir sein Reich bauen. Er will dich gebrauchen, um ein Zeugnis für ihn zu sein, um ihn bekannt zu machen. Deshalb fordert uns die Bibel immer wieder auf dazu, Gott und sein Reich zur höchsten Priorität unseres Lebens zu machen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Jesus und sein Reich zur höchsten Priorität unseres Lebens zu machen, wird dafür sorgen, dass sich Gott um alles andere kümmern wird. Denn Gott lässt sich nichts schenken. Gott will uns ganz. Und wisst ihr, das wissen wir alle, er lässt uns keine Ruhe, bis er den ersten Platz in deinem Leben hat. Und das ist ein lebenslanger Kampf. Und dann wird Gott sich um alles andere kümmern, was wir brauchen. Und es wird uns einfach, hier steht, einfach zufallen. Gott selber wird die Probleme deines Lebens in seine Hand nehmen. Und er wird die Probleme so lösen, dass du am Ende nur staunen kannst. Denn Gott ist treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Er lässt seine Kinder niemals im Stich. Er hat das in seinem Wort versprochen. Darauf können wir uns zu 100% verlassen. Und dann noch ein Gedanke zum Schluss. Die Bibel sagt, unser Leben ist kurz. Wie ein Hauch. Ein Hauch, der kurz da ist und wieder weg ist. Dann verschwindet er wieder. Wie das Gras auf dem Feld. Es ist in der Sommerhitze verdorrt. Aber wir sind trotz dieser Vergänglichkeit für unseren Vater im Himmel unendlich wichtig. Und er wird uns reich belohnen, wenn wir ihn über alles lieben. Und wenn wir uns ihm in aller Schwachheit, wisst ihr, er will keine starken Menschen, er will keine Perfekten, er will schwache Leute. Wenn wir uns ihm in aller Schwachheit zur Verfügung stellen, das will er. Wir lesen in Römer 2, Vers 6 bis 7, welcher, nämlich Gott, geben wird, einem jeglichen nach seinen Werken, nämlich Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben. Habt das gehört? Mit Geduld in guten Werken. Gott will nicht deine Perfektion. Er weiß, es kriegst du gar nicht hin. Er möchte dein Herz, deine Geduld, dein zerbrochenes Herz, deine gebrochene Liebe, dein Verlangen nach inniger Gemeinschaft mit ihm. Und er sieht deine Schwachheit und er liebt deine Schwachheit. Und er wird dieses ehrliche Ringen mit Geduld in guten Werken belohnen. Das hat er versprochen. Lass uns zum Schluss nochmal den Vers lesen, den ich am Anfang gelesen habe. Johannes 3,16. Also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist so klar. Du liebst diese kaputte Welt. Du liebst uns kaputte Menschen. Dir machen wir nichts vor, Herr. Du kennst unseren Stolz und Hochmut, unsere Überheblichkeit. Aber ich danke dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Dass du uns so geliebt hast, Herr, dass dir kein Preis zu hoch, kein Weg zu weit, dass dir das Leben deines Sohnes nicht zu teuer war, Herr. Hast alles für uns getan. Du bist für unsere Sünde am Kreuz gestorben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Danke, dass das stimmt. Schenk, dass es viele Menschen begreifen. Nimm uns alle Feigheit. Vergib uns unsere Schwachheit. Und schenk, dass wir ein Zeugnis sein können in unserem Alltag. Dass Menschen das Problem ihrer Sünde lösen und Vergebung ihrer Schuld bekommen. Danke, dass du für uns gestorben bist. Amen.